Der Countdown läuft. In 3 Wochen soll er stehen, der Bundeshaushalt 2025. Nicht viel Zeit für die Ampelkoalitionäre, sich in wichtigen Eckpunkten und Kardinalfragen der Haushaltspolitik sind sie noch so uneins, dass die Bundesaußenministerin sich aktuell bemüßigt sieht, gar vor einem Bruch der Koalition an der Haushaltsfrage zu warnen. Es geht ums Grundsätzliche. Sparen oder Schulden machen? Muss sie weg, die Schuldenbremse? Oder muss es Einschnitte geben, auch beim Bürgergeld? Sparen oder Schulden machen? Wenn sich 3 streiten, freut sich? Ja, wer eigentlich? Damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Und bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Linda Teuteberg von der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich begrüße sehr herzlich Dietmar Bartsch von Die Linke, ebenfalls Mitglied im Deutschen Bundestag. Frau Teuteberg, wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf, so sagt man ja immer. Kann man das Sprichwort auch auf die Koalition und auf den Koalitionsfrieden übertragen?
Ich würde eher sagen, wenn es ums Prioritätensetzen geht, da fängt die Politik erst richtig an. Insofern, wir müssen mit dem auskommen, was an Einnahmen da ist in der Regel. Und das ist jetzt Aufgabe, Prioritäten zu setzen. Und da sind alle in der Koalition gefordert.
Annalena Baerbock, ich habe es eben in der Anmoderation schon erwähnt, hat sogar vor einem Bruch der Koalition gewarnt. Steht es wirklich so spitz auf Knopf in der Koalition?
Ach, ich halte nichts davon, darüber zu spekulieren, sondern es geht darum, jetzt darum zu ringen, einen tragfähigen Haushalt zu finden. Da gibt es offenbar unterschiedliche Vorstellungen noch und das muss jetzt ausgetragen werden. Da sind alle verpflichtet, ihren Teil dazu beizutragen. Es geht um die richtige Politik und das muss jetzt auch ausgetragen werden.
Herr Bartsch, Annalena Baerbock verweist sogar darauf, dass die Feinde der liberalen Demokratie davon profitieren könnten, wenn dieser Haushalt nicht durchgeht und der Bruch der Koalition womöglich droht. Das ist ja auch die Frage unserer Sendung. Wen meint sie denn damit? Wer könnte denn profitieren?
Ja, wir haben ja bei der letzten Europawahl gesehen, wer davon profitiert hat. Und ich glaube, dass die Europawahl auch ein Ergebnis der Politik der Ampel ist. Denn viele Probleme sind ungelöst. Es wird vor allen Dingen viel gestritten in der Sache. Und das stärkt leider diejenigen, die mit der Demokratie nicht ganz so viel am Hut haben. Und das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Das ist ein Problem, was europaweit ist. In dem Sinne hat Annalena Baerbock da recht. Also ich lobe sie ja selten, aber in dem Fall hat sie schlicht recht.
Es soll nun eine Dreierspitzenrunde soll es richten, dass dieser Haushalt tatsächlich vom Kabinett verabschiedet wird, irgendwann im Juli. Gestern hat man sich dazu erstmals getroffen. Können Sie inhaltlich sagen, worum es dabei ging? Was sind die Punkte, um die da gestritten wird?
Also ich war nicht dabei, deshalb weiß ich darüber jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich glaube, es gibt ein paar Eckpunkte, die eigentlich bekannt sind jedem, der sich mit dem Haushalt beschäftigt. Wir geben auch bei dem aktuellen und dem, was jetzt so im Raum steht für das nächste Jahr, immer noch rund 90 Milliarden mehr aus als vor der Pandemie. Das ist weit weg davon, von der Geschichte, die einige erzählen, dass da ein großer Sparkahlschlag stattfinden würde, sondern wir geben auf sehr hohem Niveau in Deutschland Geld aus, auch als Bund, als öffentliche Hand. Und jetzt geht es darum, da auch Prioritäten zu setzen. Und wenn Frau Baerbock warnt und sich durchaus zu Recht natürlich auch gewisse Sorgen macht, dann ist es ihre Aufgabe, zum Beispiel für ihr Ressort auch ihren Beitrag dazu zu leisten, dass wir in dieser Situation, in der wir sind, wo wir für innere, äußere Sicherheit, für einiges andere immer noch natürlich viel tun müssen, dass auch jeder seinen Beitrag leistet, in seinem eigenen Ressort zu schauen, was muss weiter auf hohem Niveau finanziert werden und wo kann man auch einsparen. Das muss jetzt getan werden.
Wenn wir mal inhaltlich werden, geht es ums Schulden machen oder ums Sparen?
Also zunächst will ich sagen, dass der Haushalt von Annalena Baerbock wirklich nicht derjenige ist, der den Haushalt rausreichen wird. Das ist also sehr übersichtlich, was dieser Einzelplan zu verteilen hat. Es geht um die großen Dinge und es geht natürlich um Weichenstellung. Und da ist das Thema Schuldenbremse natürlich eins, um das in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird. Nur muss ich ja eins sagen, die Debatte darüber, ob die ausgesetzt wird, die brauchen wir in dieser Form nicht führen, weil da gibt es keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Allerdings muss man sehr wohl gucken, ob man die Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz ist, anwendet. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, insbesondere angesichts der Corona-Pandemie, auch angesichts des Krieges, dass man dort Entscheidungen trifft. Das wird sicherlich auch in dieser Runde behandelt werden. Zunächst werden sie allerdings nach meiner Kenntnis über einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr reden, weil dadurch, dass die Konjunktur ja so lahmt, und da muss man ja auch fragen, warum, Deutschland ist auf dem letzten Platz, wir sind abgestiegen, das sagt ja selbst der Finanzminister, von Platz 5 auf Platz in den 20ern und es droht noch ein weiterer Abstieg und das hat mit Politik zu tun. Und wenn man das nicht verändert, dann wird genau das passieren, wovor Annalena Baerbock warnt, nämlich, dass die Feinde der Demokratie gestärkt werden. Und ich habe viel an der Ampel zu kritisieren, sehr viel, aber das will ich nun wirklich auch nicht, denn das ist eine Gefährdung des Zusammenhalts der Gesellschaft. Wir sehen das immer weiter an vielen Ereignissen, die wir alle nicht gut finden, wo wir uns vermutlich einig sind. Und deswegen muss sich politisch etwas ändern. Da sind sich ja sogar die drei an der Spitze einig, nur in welche Richtung das geht. Und das finde ich nicht gut, wenn auf dem Marktplatz diese Dinge ausgetragen werden. Haushaltspolitik entscheiden übrigens auch nicht die drei Herren, sondern am Ende wird das im Parlament entschieden. Das ist auch gut so und da haben auch viele mitzureden. Auch das ist gut so. Ich bin nun wirklich, jetzt kann ich schon fast sagen, Jahrzehnte Haushälter. Da ist auch viel dann noch zu bewegen im Haushalt. Aber dass diese Dinge in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, dass also von der Sozialdemokratie dieser Satz kommt, was alles nicht geht, und von den Freien Demokraten kommt, was alles nicht geht, das wusste ich schon. Also ich kenne so ein bisschen die Programme der Parteien, aber das trägt man nicht auf dem Marktplatz aus, denn das beschädigt die Demokratie. Und da finde ich das überhaupt nicht gut, selbst wenn die sich treffen. Eigentlich dürfen wir das gar nicht wissen. Das wäre gut. Aber die jedes treffen und dann wird Stillschweigen vereinbart. Und ich kann Ihnen sagen, übermorgen steht das in Zeitung.
Sind diese Haushaltsfragen so eine Art Sollbruchstelle innerhalb der Koalitionskonstellation?
Sie sind natürlich wichtig. So ein Haushalt ist immer die in Zahlen gegossene Politik. Und wichtig ist, gebe ich sogar Herrn Bartsch recht, auch wenn wir, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen haben, was dann zu tun ist. Entscheidend ist tatsächlich, was für wieder Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung zu tun. Alles andere ist Doktern an Symptomen darüber zu sprechen. Also die Einnahmebasis am Ende auch des Staates hat damit zu tun, ob Menschen Zutrauen haben, in Deutschland zu investieren. Ob man hier noch denkt, dass Anstrengungen und Investitionen sich lohnen oder ob Deindustrialisierung sich fortsetzt. Das ist eine entscheidende Frage. Und deshalb brauchen wir gute Angebotsbedingungen. Das Zutrauen, dass es attraktiv ist, in Deutschland Arbeitsplätze anzubieten, bestehende zu erhalten, auch Neues zu schaffen oder Bestehendes zu erweitern, dass Menschen auch motivierter sind, ihre bestehenden Unternehmen auch an, zum Beispiel, ob jetzt an ihre Kinder oder andere Nachfolger weiterzugeben und nicht sagen, ich schließe das jetzt lieber, weil ich mir die Bürokratie oder manche Schwierigkeiten nicht mehr antun will. Also da gibt's viel zu tun und das ist jetzt die große Herausforderung, nicht nur darüber zu reden, irgendwas zu verteilen, sondern auch zu fragen, wie erwirtschaften wir auch morgen und übermorgen noch, was wir brauchen. Um vieles, was wir uns leisten wollen, ob das Bildung ist, ob das sozialer Ausgleich ist, ob das Investitionen in Klimaschutz sind, dafür brauchen wir auch die wirtschaftliche Substanz, die wirtschaftliche Grundlage. Und die ist durchaus gefährdet. Deshalb brauchen wir eine bessere Angebotspolitik. Bürokratieabbau gehört dazu. Das ist eins der Hauptdinge, die Unternehmen in Deutschland belasten und Menschen, die was unternehmen wollen. Es ist auch die Abgabenbelastung mit Steuern in Deutschland und vieles mehr.
Um das zu erreichen, gibt es ja unterschiedliche Antworten von Seiten der Koalitionäre. Grüne und SPD wollen die Schuldenbremse aussetzen. FDP will sie auf jeden Fall beibehalten. Frau Baerbock hat sogar gesagt, wenn ich sie das genau zitiere, es wäre fatal, in ein paar Jahren sagen zu müssen, wir haben die Schuldenbremse gerettet, aber dafür die Ukraine und die europäische Friedensordnung verloren. Die Frage, verschließt sich die FDP letztendlich da aus Prinzipientreue der realpolitischen Verantwortung?
Ganz im Gegenteil, wir sind ganz klar für eine deutliche Unterstützung der Ukraine. Die verteidigt nicht nur ihre Freiheit und Souveränität dort, sondern auch unsere europäische Friedensordnung und die europäische Freiheit letztendlich und ihre Friedensordnung. Ganz klar, aber wir erleben doch da so ein immer gleiches Spiel, dass immer sehr gute, vernünftige Anliegen gegen das Thema haushaltspolitische Solidität und Schuldenbremse in Anschlag gebracht werden. Es ist ja auch wechselnd, das sind auch mal andere Ereignisse, ob das dann Flut, Hochwasser, andere Dinge sind, selbst wenn sie regional begrenzt sind. Es sind immer wechselnde Begründungen. Und tatsächlich hat die Schuldenbremse ihren guten Sinn. Sie erlaubt ja übrigens auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Nachtragshaushalt machen würde, wenn man ihn für nötig hielte, sie hat ja durchaus auch eine gewisse Flexibilität, aber eben keine beliebige. Sie ist kein Blankoscheck für beliebiges Schuldenmachen. Und ich glaube, es gehört schon mal dazu zu sagen, es ist ja auch wichtig, weiter Handlungsfähigkeit zu haben. Gerade wenn wir den russischen Angriffskrieg in der Ukraine Ukraine sehen und auch sonst Herausforderungen für die liberalen Demokratien, Bedrohungen unserer Sicherheit, dann ist das ein Marathon und kein Sprint, zum Beispiel da etwas zu tun. Das heißt, wir können nicht sagen, wir machen mal in einem Jahr wieder eine Ausnahme von der Schuldenbremse. Wir müssen auch im Kernhaushalt dauerhaft das abbilden. Und deshalb ist das eine Illusion, immer zu sagen, wir machen da Ausnahmen. Wir kommen sonst von Ausnahme zu Ausnahme. Wir haben in der Corona-Zeit beispiellos Schulden gemacht, um Dinge abzufedern. Das hat auch kein anderes Land in Europa so getan. Die Zinslast des Bundes hat sich zum Beispiel von 2021 auf 2023 verzehnfacht, von rund 4 Milliarden auf rund 40 Milliarden. Das zeigt schon auch, es geht ja auch um die Handlungsfähigkeit in späteren Jahren. Und da ist es eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wir können uns einfach mal so verschulden und das hätte dann nicht auch große Folgen für diese Handlungsfähigkeit in späteren Jahren. Deshalb ist das schon wichtig, weiter da Maß zu halten und wieder auf ein Normalniveau zu kommen. Wir geben immer noch gerade sehr viel mehr Geld aus als vor der Pandemie. Und deshalb müssen sich da alle am Riemen reißen, gerade um die Handlungsfähigkeit der liberalen Demokratie auch mittel- und langfristig zu sichern.
Naja, also das ist jetzt so dieses Spiel Schulden immer schlecht und wir müssen vor allen Dingen die Haushalte konsolidieren. Niemand hat was gegen Konsolidierung und ich sage auch, Schulden sind nicht gleich Schulden. Das ist ja die Frage, was man tut. In jedem normalen Unternehmen wird natürlich eine Investition mit einer Bank veranstaltet und das ist selbstverständlich, sind das auch Schulden. So, und wenn der BDI, der ist nun wirklich nicht verdächtig, irgendwie links zu sein, fordert jetzt 400 Milliarden Investitionen, davon wesentlich aus öffentlichen Haushalten. Wir müssen noch darüber nachdenken, inwieweit wir wirklich die Balance halten. Und da ist nicht zuallererst die Frage, das teile ich ja, Schuldenbremse, weil ich habe da meine Meinung zu gesagt, diese Schuldenbremse wird nicht aufgehoben werden, weil es keine Mehrheit im Parlament gibt. Die Union hat sich klar positioniert, die FDP auch und dann gibt es da noch so eine Partei. Deswegen gibt es keine Mehrheit. So, aber trotzdem muss man ja schauen, wenn man jetzt zunächst mal für dieses Jahr die Probleme löst, das wird man hinkriegen, nochmal, Nachtragshaushalt. Aber ich glaube, die zentrale Frage ist eine andere. Wenn wir nur sagen, ja, dass Schulden nichts Gutes sind, a priori, das ist wohl wahr. Aber wenn wir den Kindern eine Infrastruktur, die kaputt ist, hinterlassen, wenn wir einen Stau an Investitionen haben, dann haben wir doch ein Problem. Und das müssen wir schauen. Da muss man auch immer wieder gucken, wo können wir wirklich einsparen? Wo ist das möglich? Also ich gucke mir immer an, Bericht des Bundes der Steuerzahler, da sind ja also in ein dickes Buch, wo man einsparen kann und viele Dinge teile ich da. Da würden wir vermutlich sogar gemeinsam einiges teilen. Also da ist sehr wohl noch Luft drin. Ich finde das jetzige Verfahren problematisch und ich finde die ideologische Festlegung a priori falsch. Wir werden das am Ende sehen, was notwendig ist. Und wenn es dann so sein sollte, dass es notwendig ist, einen Ausnahmetatbestand zu beschließen im Deutschen Bundestag. Wenn das überzeugend ist, dann wird man das machen. Dann wird das im Übrigen auch die FDP machen, wie sie es damals in der Pandemie gemacht hat. Da bin ich relativ sicher. Aber diese ideologische Festlegung a priori und zu sagen, also das passiert. Ich möchte bitte am 3. Juli wirklich sehen, wenn das Kabinett einen Haushalt verabschiedet und dann kann man in die Einzelpläne gehen, dann kann man das solide machen. Jetzt wird unheimlich ideologisiert. Jetzt kann jeder etwas sagen und die einen sagen, auf gar keinen Fall die Schulden, die anderen sagen auf gar keinen. Das ist, finde ich, ein bisschen vermessen. Ich finde das vermessen. Und wenn wir, ich will das, lassen Sie mich das nochmal sagen, mit dem Investitionsstau, den wir haben, nun sagt die Bundesregierung gerne, wir investieren so viel wie noch nie. Da ist ja was dran, aber von welchem Niveau kommen wir? Und wir müssen einfach festhalten, dass Deutschland jetzt wirklich der kranke Mann in Europa ist. Wir haben Minuswachstum. Und da müssen wir doch wirklich mal nachdenken, was sind politische Weichenstellungen. Das Problem ist, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Und da werden alle drei Parteien natürlich in ihren ideologischen Formationen bleiben müssen und nicht das Wohl des Landes im Auge haben. Das ist mein größtes Problem und das sollten wir tun. Da sollten wir offen streiten. Das wird aber kaum sein, nach meiner Überzeugung.
Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses Jahr schauen, weil Sie es angesprochen haben, 2024. Da ist die Frage Nachtragshaushalt oder Haushaltssperre.
Also nach meiner Einschätzung, das gibt im Übrigen die Schuldenbremse sogar her, sagt auch der Finanzminister, wenn wir uns die konjunkturelle Entwicklung anschauen, dann ist die Möglichkeit, dass man 11 Milliarden zusätzlich an Ausgaben tätigt, das ist möglich. Da ist wieder die Frage, wofür eigentlich? Und da gibt es ja auch nur eine ganze Menge Streit. Und ich finde, wenn wir die Priorität immer wirklich nur so setzen, als erstes mal sagen, also 7 Milliarden Ukraine machen wir jetzt einfach mal, wo auch nicht geprüft wird, was wird mit dem Geld und so weiter. Und ich bin wirklich dafür, dass die Ukraine unterstützt wird. Aber dass es immer nur über das Militärische ist, da habe ich meine Zweifel. Aber wir können das nicht zu Lasten der Aufgaben, die wir im Lande haben, tun. Das ist doch unser jetziges Problem. Es ist kein Zufall. Also ich will nicht jetzt über Heizungsgesetz und all das reden, was Vergangenheit ist. Das muss man jetzt noch so ein Fehler. Dann sehe ich wirklich Probleme im Land und auch Probleme in der Stabilität der Ampel. Prioritäten setzen, was ist notwendig? Und ich sage, der jetzige Zusammenhalt in der Gesellschaft, der ist ein Problem. Wenn es denn so sein sollte, dass wir wirklich diese riesigen Probleme haben, dann finde ich, muss man auch das Instrument, Konrad Adenauer hat das gemacht, der hat damals gesagt, wir haben eine Sondersituation und deswegen brauchen wir eine einmalige Vermögensabgabe. Ich finde, das Instrument kann man haben mit riesig hohen Freibeträgen. Das ist eine Option. Man darf Optionen jetzt nicht vom Tisch fegen. Ich finde das dringend notwendig. Hohe Freibeträge, insbesondere bei Betriebsvermögen, dann kann man das machen. Das kommt dem Bundeshaushalt zugute und das ist eine Möglichkeit, dass man handlungsfähig wird. Und das ist doch das große Problem. Wahljahr, und niemand darf doch glauben, dass die Sozialdemokraten einverstanden sind mit Kürzungen im Sozialbereich. Das wird es nicht geben. Das ist auch gut so.
Frau Teuteberg, Haushaltssperre, ist das eine Option für die FDP? Und zweitens, können Sie dann gleich auf die Vermögensabgabe eingehen?
Na, das ist ja nichts, was, es wird niemand anstreben, eine Haushaltssperre. Aber andererseits verweise ich da nochmal auf die Verantwortung aller Beteiligten, dann mitzuwirken daran, dass es dazu gar nicht kommen muss. Das ist die Aufgabe aller. Und natürlich hat Herr Bartsch insoweit rein, was die Volumina der Ressorts angeht, recht, dass der Haushalt von Frau Baerbock jetzt nicht der größte Brocken ist, was sie aber auch nicht aus der Verantwortung lässt. Ich finde übrigens, das ist auch eine Unsitte in unserer politischen Kultur inzwischen, dass wir seit der Pandemie viele fast nur noch in Milliardenschritten diskutieren und gar nicht mehr, die auch mal einfach sich unvoreingenommen alle Haushalte, alle Posten anzuschauen und zu sagen, auch an kleineren Posten kann man mal was einsparen und nicht immer nur sozusagen den großen Schluck aus der Pulle sozusagen nehmen zu wollen und nur noch immer Milliarden zu reden. Da sollten wir auch mal wieder zurückkommen zu Normalität im positiven Sinne.
Das stimmt. Man soll auch Staatssekretärin nicht entlassen, wenn das nicht nötig ist. Das kostet sehr viel Geld.
Und jedenfalls, da ist allerdings zum Beispiel Herr Heil, das ist einer der Haushalte, wo natürlich ganz viel
das ist.
Ist
sogar der größte, ne?
Genau.
Oder ist der Verkehr größer?
Und deshalb ist da auch, da muss man auch unvoreingenommen schauen. Da gibt es viele Dinge. Wir müssen mehr Menschen in Arbeit bringen und weniger in Bürgergeldbezug und vieles mehr. Da ist einiges zu tun. Und wenn alle nur sagen, dass sie irgendwie nichts tun könnten oder gar noch mehr Bedarfe anmelden, dann wird das nicht funktionieren. Und da ist jetzt jeder Minister, jede Ministerin gefordert, auch realistische Vorschläge zu machen. Übrigens auch nicht so taktisch, das ist ja auch öfter zu beobachten, die Dinge am besten dort Einsparvorschläge zu machen, wo man mit dem größten öffentlichen Widerstand rechnen kann, aus den entsprechenden, was ich gar nicht bewerten will, aber Interessengruppen oder weil das als wichtiges Thema gesehen wird. Letztes Jahr wurde über politische Bildung, das war, glaube ich, auch eher ein bisschen taktisch von der Ministerin, die das ins Spiel gebracht hat, das wollte niemand aus dem Bundestag eigentlich, dazu kürzen. Aber deshalb sind alle Ministerinnen und Minister gefordert, jetzt seriöse Vorschläge zu machen, wie sie in ihrem Ressort auch Prioritäten setzen. Ja. Und nicht einfach auf andere mit dem Finger zu zeigen, sondern regieren bedeutet dann auch Verantwortung, auch Ressortchef, Ressortchefin zu sein, jetzt im eigenen Ressort ordentliche Vorschläge zu machen.
Ich finde das total wichtig und will einen Punkt ausdrücklich unterstreichen. Es geht um alle Ressorts. Und das heißt auch, der zweitgrößte Etat ist übrigens der Verteidigungsetat. Und den geht es eben auch. Und ich finde, das kann nicht sein, dass wir da eine Priorität haben und sagen, der kann ruhig steigen. Das finde ich, geht genau nicht. Da muss man nämlich auch schauen, da gibt es ein Bundesamt für Bescheid. Ich will jetzt nicht über den Etat reden, weil da kenne ich mich jetzt neuerdings ganz schön gut aus. Es ist ein Wahnsinn, was da passiert, was wir ausgeben. Und wenn man heute nur sagt, wir müssen über den Verteidigungsetat reden, dann heißt es sofort, du willst die Ukraine nicht unterstützen, du bist ein Putin-Freund. Das ist aber ganz großer Unsinn. Das ist ganz großer Unsinn. Ich stimme zu. Alle Ressorts sind auch verpflichtet, nachzudenken, wie sie Haushaltsdisziplin walten lassen können. Das sind auch die Haushälter.
Ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was Sie vorher gesagt haben, dass die Gewerkschaften, Wirtschaft und so weiter durchaus gefordert haben, dass mehr Investitionen getätigt werden müssen. Kommen wir dabei nicht wieder zu einem Punkt, wo es ein weiteres Sondervermögen letztendlich gibt und das Bundesverfassungsgericht diese Praxis rügen könnte?
Naja, wissen Sie, die Sondervermögenspraxis, die ist ja mit den 100 Milliarden Ukraine begonnen worden. Und jetzt ist das modern geworden, dass jeder mal ein Sondervermögen fordert, also mich eingeschlossen. Das macht sich immer relativ gut, weil wenn es für Militär 100 Milliarden gibt, von einem zum anderen Tag, über Nacht entschieden, ohne dass die Fraktionsvorsitzenden
es
wussten.
Dann muss es auch woanders geben.
Und da ist Bildung, Frau Teutoburg hat das gesagt, also Bildung, da brauchen wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden. Das kann man alles machen. Ich glaube, dass wir damit aber die Probleme nur verlagern. Denn auch Sondervermögen sind nichts anderes als Schulden. Das ist nun mal so. Und da bin ich für Haushaltsklarheit. Und ich bin dafür, dass wir, man kann auch da über dieses Element reden. Es ist überhaupt nicht so, als es damals die Debatte bei der Bildung gab. Da habe ich durchaus gesagt, da sind wir uns ja alle einig. Das ist wie mit der Bürokratie. Wer ist schon für Bürokratieaufbau? Kein Mensch. Wer ist für geringere Bildungsausgaben? Kein Mensch. Nur wenn es praktisch wird, dann ist es immer genau anders. Und deswegen sage ich ja, dieses Element eines Sondervermögens kann auch am Ende stehen. Aber wenn, dann wirklich am Ende. Vorher müssen andere Hausaufgaben gemacht werden. Und ich bleibe dabei, alle Ressorts und das in Konsequenz. Dann kann man auch darüber reden. Und dann bleibe ich aber auch bei dem zweiten Punkt. Und ich sage nochmal, es ist der BDI, wirklich nicht verdächtig, links zu sein. Der fordert 400 Milliarden auf die mittlere Frist. Und ich glaube, dass die recht haben, wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, wenn wir uns viele Punkte, Digitalisierung, Energie und so weiter, auch Klimaschutz, da muss investiert werden. Und ich glaube, dass wir das dann kaum noch hinkriegen mit der jetzigen Schuldenbremse. Und da bin ich ja auch wiederum sehr sicher, in dieser Legislatur wird sich da nichts tun. Nur in der nächsten Legislatur wird sie reformiert werden. Weil es gibt ja keinen Ökonomen, der halbwegs gerade im Kopf ist, der sagt, das ist alles gut. Denn sie sagen, alle muss reformiert werden.
Ist das realistisch, 400 Milliarden, was der BDI fordert? Und wäre das nicht letztendlich etwas, wo man die Schuldenbremse dann tatsächlich zumindest reformieren müsste?
Also klar ist, wir haben einen ganz großen Investitionsbedarf. Eine ganz andere Frage ist allerdings, dass letztendlich der Löwenanteil, das wird auch aus verschiedensten Gründen gar nicht anders funktionieren. Und deshalb brauchen wir gute Anreize. Es muss ganz stark auch privat investiert werden. Das muss Hand in Hand gehen. Aber es muss ganz stark auch privates Kapital aktiviert werden, dass Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger auch investieren. Und dafür muss der Staat gute Rahmenbedingungen setzen. Aber es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass wir den Löwenanteil oder gar alles über öffentliche Investitionen stemmen könnten. Ich sage jetzt auch mal, dass ist dann vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen, wenn sich BDI und Linkspartei einig sind. Also da sage ich jetzt
sehr
mal
gutes Zeichen, dann haben wir ein Problem.
Demokraten und auch Ordnungspolitikerin, auch stellvertretende Vorsitzende Ludwig Erd Stiftung. Es gibt auch einen Unterschied zwischen sozusagen für Marktwirtschaft zu sein oder für einzelne Wirtschaftszweige oder Branchen. Darum geht es uns nicht. Es geht uns um gute Rahmenbedingungen, egal wie groß ein Unternehmen ist, egal in welcher Rechtsform, damit gute Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften in unserem Land sind. Und da kann ich das verstehen, dass der Investitionsbedarf ist. Wir hatten aber ja auch einen gewissen Druck im letzten Jahr, der zum Glück abgewehrt wurde, Industriestrompreis massiv zu subventionieren auf Kosten letztlich der Steuerzahler und der privaten und kleinen Verbraucher. Das wäre einfach falsch gewesen, hätte für andere den Strom noch teurer gemacht und wäre letztlich keine Lösung für das Problem, das Angebot zu vergrößern, bezahlbare Energie anzubieten. Das ist das Ziel und nicht es über Steuergelder, die uns dann für andere Investitionen übrigens fehlen würden, zu subventionieren. Und deshalb müssen wir genau die Auseinandersetzung führen. Das ist vielleicht auch nicht für jeden Wirtschaftsverband angenehm und die sehen es auch nicht als ihre Aufgabe, es ist unsere Aufgabe in der Politik, über diese Prioritätensetzung zu sprechen. Und so sehr ich das teile, dass jeder Etat kritisch anzusehen ist, beim Verteidigungsetat haben wir eben auch lange zu wenig ausgegeben. Wir haben in Deutschland das sozusagen zur Sparbüchse gemacht des Bundeshaushaltes. Ich kann mich da gut dran erinnern. Und die Friedensdividende sozusagen in den letzten 30 Jahren für konsumtive Ausgaben verbraucht. Und insofern ist das da durchaus gerechtfertigt, dass der aufwächst. Aber wir müssen uns alles kritisch anschauen. Auch da muss vieles effizienter werden. Die Beschaffungsvorgänge sind ein Dauerthema, dass die schneller gehen und pragmatischer ablaufen. Da ist vieles zu tun. Wir müssen in Europa da mehr zusammenarbeiten. Gemeinsame Beschaffung, gemeinsame Systeme, in denen wir zusammenarbeiten, dann wird das auch günstiger. Das ist alles zu tun ist.
Herr Bartsch, ich würde ganz gerne noch mal auf diese demokratietheoretische Frage, die Frau Baerbock letztendlich aufgeworfen hat, zurückkommen. Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Sparkurs und das Erstarken rechtsextremistischer Parteien?
Nee, so platt würde ich das nicht sehen, weil nur ein Sparkurs wird nicht unbedingt die Rechten stärken, sondern es ist schon die gesamte Politik, die da einen Beitrag leistet. Also in dem Fall die Ampel, die Union sicherlich und wir sicherlich ganz genauso. Denn wenn rechts stark ist, hat auch links dafür zweifellos eine Verantwortung. Ich glaube, dass in der Politik in den letzten Jahren zu viele Fehler gemacht worden sind. Das hat auch damit zu tun, dass es natürlich nach Angela Merkel und im Übrigen im ganzen Verteidigungsbereich, das hat die Union verantwortet. Die Union hat all diese Dinge getan, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir hatten eine Erwartungshaltung, die riesig war. Und dann hat es eine Ampel gegeben, die durchaus ja mit großen Worten gestartet ist, Fortschrittskoalition, die auch Projekte in ihrem Koalitionsvertrag hatte, die aus meiner Sicht ja wirklich Fortschritt gebracht hätten. Ich denke nur an die Kindergrundsicherung. Die ist jetzt tot, da ist nur noch die Überschrift geblieben. Und das Gesamte, und da zählt natürlich auch ein Sparkurs dazu, wenn er vor allen Dingen ein Sparkurs zulasten der kleinen Leute ist. Das ist doch das Problem. Also ich erinnere mich, im letzten Wahlkampf haben Freien Demokraten, Sozialdemokraten und Grüne, die heute zusammen regieren, allesamt gesagt, wir müssen bei kleinen und mittleren Einkommen dringend entlassen. Was ist die Praxis? Null Entlastung. Nun kann Christian Lindner seine Milliarden aufzählen, wie es reale Entlastung gibt. Das ist aber alles aufgefressen durch andere Erhöhungen. Und das, finde ich, ist ein Problem. Wir müssen da zurückkommen, dass wirklich das, was gesagt wird, dann auch Realität wird. Und in diesem Sinne hat auch der Sparkurs natürlich ein Element des Erstarkens von rechts. Nicht nur in Deutschland.
Ist da was dran, dass Einschnitte gerade bei im Sozialsektor, sage ich mal so, die Leute vielleicht sogar in die Hände rechtspopulistischer oder rechtsextremer Parteien treiben?
Also das ist mir zu monokausal. Also dass es auch zum Beispiel, wenn es wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt, dann Einnahmen fehlen oder man irgendwas einsparen muss, da sind ja zum Beispiel die Einsparungen eher das Symptom und die wirtschaftliche Schwäche die eigentliche Ursache. Also das ist mein Eindruck, dass da sogar manche das auch ganz gerne nutzen, einfach diesen einfachen behaupteten Zusammenhang, um ihre eh bestehenden Ausgabeforderungen zu rechtfertigen. Es ist ein bisschen komplizierter. Es gibt Themen. Ich habe übrigens auch den Eindruck, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel auch die Sprache alles als Sondervermögen zu verbrämen, so berechtigt es jetzt bei der Bundeswehr in dieser Situation war. Da wollen die Leute auch, dass wir Klartext sprechen, dass wir Schulden Schulden nennen und auch andere Dinge beim Namen nennen.
Auch bei der Bundeswehr waren sind Schulden. Das ist
allerdings,
heißt Sondervermögen, aber sind Schulden, das ist nichts anderes.
Das genau, also es sollte kein Beschönigen sein. Richtig. Es ist hier eine besondere Art, wie man es haushaltstechnisch macht, um auch schnell und übergreifend diesen Beschluss zu haben. Aber das ändert nichts daran, dass es Ausgaben und Schulden sind. Und was ich viel eher sehe, ist, dass wir uns nicht leisten können, das ist viel zu lange getan worden, reale Konflikte oder auch politisch unterschiedliche Positionen, wo man zu einer Entscheidung kommen muss, immer nur durch mehr Geld zuzuschütten und vermeintlich zu lösen. Also es gibt einfach Themen, die müssen angegangen werden. Übrigens Sie haben es ja eigentlich selber angedeutet, auch wenn es vielen Leuten nicht genug ist. Es gab sehr wohl Entlastungen, aber durch die Inflation wird natürlich auch vieles sehr schnell wieder aufgefressen, sozusagen in der Spürbarkeit. Aber es sind Freibeträge erhöht worden. Wir bleiben auch dran, übrigens die sogenannte kalte Progression, was sich erstmal sehr technisch anhört, aber durchaus wichtig
ist,
dass wir auch die arbeitenden Menschen, die Steuern zahlen, dass die nicht über Gebühr belastet werden, der Staat nicht an der Inflation sich noch überproportional irgendwie bereichert, sondern
bei den Lohnabschlüssen ganz wichtig.
Ja, natürlich. Ist übrigens gerade vielen Menschen auch mit einem kleinen, mittleren Einkommen wichtig, dass es da gerecht zugeht, dass wir nicht nur irgendwie beim Bürgergeld erhöhen, wenn mehr Bedarfe da sind, sondern dass auch die Menschen, die arbeiten und das zahlen, dass die auch etwas spüren und wir die Inflation da auch berücksichtigen. Das ist übrigens besser gelungen als in Amerika, wo man zwar das Inflation Reduction Act nennt, was man jetzt macht, aber die Inflation deutlich höher ist und nicht im Griff ist. Wir müssen einfach Probleme und Themen auch mal ursächlich lösen und nicht mit Geld managen, verwalten oder irgendwie versuchen wegzufinanzieren. Das ist die Frage, Migration rechtsstaatlich besser zu ordnen und in den Griff zu bekommen, ebenso wie tatsächlich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und zwar für alle Menschen in unserem Land. Das betrifft die Arbeitnehmer genauso wie die Freiberufler, die Handwerksmeisterinnen und Meister und auch größere Unternehmen, dass die bessere Bedingungen in unserem Land wieder vorfinden. Das sind Dinge, die wir wirklich ursächlich angehen müssen. Und da übrigens sind solche Stresstests, wie sie Herr Habeck versucht hat mit dem Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel, nicht gut. Ein gutes Anliegen, was zu tun für klimafreundlicheres Heizen, so schlecht vorzubereiten und zu kommunizieren und Menschen zu verunsichern, sodass eher mehr Ölheizungen eingebaut werden in jedem Jahr durch Panik. Sondern da, finde ich, braucht es auch Augenmaß zu sagen, was ist jetzt wichtig, wo müssen wir auch vielleicht mal eine Sache nicht so schnell durchziehen, sondern lieber gründlich machen, damit sie in der Praxis funktioniert. Das war auch fürs Parlament nicht gut, dieses Schnellverfahren.
Aber liebe Frau Teuteberg, da haben Sie ja völlig recht, nur ich stelle ja ganz sachlich fest, seit 3 Jahren regieren Sie hier. Und Deutschland ist in dieser Zeit, nicht davor, in dieser Zeit so weit abgerutscht. Und es ist nicht nur das Heizungsgesetz von Herrn Habeck. Dass das eine Katastrophe ist, da sind wir uns ja einig. Ein sinnvolles Anliegen, was total kaputt gemacht worden ist und wo am Ende des Tages der gegenteilige Effekt eingetreten ist. Ich könnte viele andere Punkte, ich habe jetzt nur das Stichwort einmal Kindergrundsicherung genannt. Ich könnte viele andere Punkte nennen, wo die Koalition heftig gestartet ist. Und ich nehme jetzt mal ein kleines Beispiel Renten. Also bei Renten ist immer gesagt worden, wie die Steigerungsraten sind. Die lagen in den letzten 3 Jahren immer unter der Inflationsrate. Das ist die Wahrheit. So, und deswegen sage ich, das hat mit Politik zu tun. Da haben Sie recht. Und Sie haben völlig recht. Wir müssen in unserem Land wirklich mal dafür etwas tun, dass die Leute, die arbeiten, die tagtäglich, die Fleißigen, die morgens früh aufgehen, wie ein Kanzlerkandidat der SPD mal gesagt hat, dass die also wirklich am Ende des Tages auch mehr haben. Da sind ordentliche Tarifabschlüsse notwendig, aber da ist auch die Frage der Steuern und Abgaben natürlich.
Auch mehr haben im Sinne von Lohnabstandsgebot, also auch mehr haben, die
aber wissen Sie,
Geld vom Staat beziehen.
Da bin ich ja völlig mit einverstanden. Nur was ich völlig falsch finde, ist, dass da die Idee ist, wir müssen vor allen Dingen bei den sozial Schwächsten noch mal sparen. Wir müssen nämlich bei denjenigen, die mehr leisten, da muss auch mehr ankommen. Das ist der Punkt. Und nicht nach unten treten. Und es ist doch irre, dass in dieser Situation in dem reichen Deutschland wir auch feststellen müssen, dass auch in den letzten Jahren die Zahl der Vermögensmillionäre zunimmt. Das Milliardäre, also mein Lieblingsbeispiel, der 23-jährige Milliardär, das kann mir niemand sagen, dass das durch harte Arbeit passiert ist. Und dass wir da in Deutschland etwas tun müssen, das sagen im Übrigen leise auch, wenn Kameras aus sind, auch Menschen von der FDP. Das kann nicht sein, dass dieser Wahnsinnsvermögen Vermögensaufbau stattfindet. Deswegen sage ich ja auch, wie vorhin schon, eine einmalige Vermögensabgabe in diesen Regionen. Also da sind Bundestagsabgeordnete so nicht betroffen. Also das ist alles, wir verdienen da Pillepalle. Aber da, wo das Wahnsinnsgeld ist, da finde ich, muss man den Mut haben. Das findet im Übrigen in anderen Ländern auch statt. Und warum soll das bei uns nicht stattfinden?
Aber unser Hauptschwerpunkt, das ist jedenfalls unser Ansatz, ist allerdings nicht in erster Linie zu schauen, wer hat tatsächlich oder vermeintlich zu viel und wo müssen wir noch was nehmen. Ich lasse Ihnen den Vorschlag, die Diskussion, aber der Hauptschwerpunkt ist für uns, dass wir mehr dafür tun, dass genau die Menschen, die arbeiten, die sich was erschaffen und dass sie sich von ihrem Netto auch selber mehr Eigentum und Vermögen bilden können, dafür die Bedingungen verbessern.
Ja, also ordentliche breite Tarifabschlüsse, weniger Abgaben,
das ist
bin ich
das
sehr
eine.
Dafür.
Und ich kenne auch viele Menschen genau, die sich auch, denen das ganz wichtig ist, zum Beispiel, dass Kinder gute Chancen haben, dass sie früh gute Bildung bekommen. Nur da ist ehrlich gesagt zum Beispiel, dass Frau Paus 5.000 Beamte haben
will. Völlig
irre. Das ist irre. Wir haben Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen. Und da sagen doch viele Menschen, denen das auch wichtig ist.
Das ist doch mal ein Haushaltsvorschlag.
Liberale und Linke mal einig sind.
Wir lassen diesen ganzen Quatsch jetzt weg.
Wir müssen das vereinfachen und nicht neue Behörden.
Das ist nur noch Überschrift, nur noch Beamte. Das ist doch alles Wahnsinn. Die Kindergrundsicherung ist ein wirklich gutes Projekt. Das, was jetzt passiert, ist nur noch der Name. Nichts davon ist übrig. Und wir sind uns doch einig, dass wir können doch nicht ernsthaft in unserem Land zusehen. Weil da machen wir nämlich falsche Weichenstellungen. Die Kinderarmut in unserem Land ist in den 3 Jahren der Ampel jedes Jahr gestiegen. Da sind Sie nicht mit einverstanden und ich nicht mit einverstanden. Und deswegen finde ich, dass wir da doch, also das, was da passiert, ist wirklich Chaos hoch 3. Das darf nicht sein, immer unter der Überschrift. Das ist ein Vorschlag.
Leichteren Zugang für die es brauchen und nicht neue Bürokratie.
So, und das ja, gar keine Bürokratie. Aber Kindergrundsicherung ist wirklich das System vom Kopf auf die Füße. Da hätte man etwas ganz anderes machen können. Und ich bin überhaupt total sauer, dass Lisa Paus da nicht mal einen soliden Vorschlag. Dann hätte ich gerne Herrn Lindner kritisiert, dass er dafür so wenig zur Verfügung stellt. Aber wenn eben nichts da ist und das steht 12 Milliarden, 2,4 Milliarden, das ist alles Stochern im Nebel. Und es hat nichts mit dem eigentlichen Ansinnen oder Anliegen zu tun, dass man wirklich Kinder aus Armut bringt. Und das müssen wir tun, um wirtschaftlich unseren Standort auch zu sichern. Das ist also ein wesentliches Element.
Wir können uns nicht leisten, Kinder zurückzulassen und ihre Bildungschancen nicht zu nutzen.
Sehr
und da muss die Ministerin ihre Hausaufgaben machen.
Mhm. Richtig, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt brauchen wir das nicht mehr machen. Das ist eine Aufgabe für die nächste Legislatur. Ich hoffe, wir sind noch dabei.
Frau Teuteberg, bei den Staatsausgaben unterscheidet man ja grob zwischen konsumtiven und investitiven Ausgaben. Sind Sozialausgaben denn klassisch konsumtiv?
Die sind konsumtiv. Das macht sie ja nicht illegitim, aber man muss da ehrlich sein. Man sollte nicht, das ist übrigens ein Grund, warum die, was jetzt sozusagen die frühere Haushaltstechnik angeht, die Schuldenbremse mal eingeführt wurde, weil diese Etikettierung, dass man war immer versucht, auch Dinge als Investitionen umzuetikettieren, die eigentlich konsumtiv sind. Und deshalb hat man irgendwann gesagt, wir brauchen da ein wirksameres Instrument, um Politik auch zum Prioritätensetzen zu zwingen und nicht zum immer neuen Erfinden neuer Ausgaben, weil die Menschen, die das erarbeiten, die wollen auch, dass es mal eine Grenze gibt, wie sie belastet werden, was ihnen von ihrem Brutto abgezogen wird. Deshalb muss Politik eben auch lernen, mit bestimmten Einnahmen auszukommen. Und Sozialausgaben haben in einem bestimmten Bereich ihre Berechtigung, aber sie sind letztlich konsumtiv. Und wir müssen darauf achten, dass der Sozialstaat zielgenauer wird, dass er die erreicht, die wirklich Hilfe brauchen und möglichst wenig Geld für Bürokratie verschlingt. Und dass wir aber auch stärker Menschen aktivieren, die arbeiten können, auch ihren Beitrag zu leisten. Auch das ist dann sozialer, als sozusagen auf Kosten anderer zu leben und dann auch Mittel dazu verbrauchen, die wir eigentlich für wirklich Bedürftige und für Investitionen brauchen. Und deshalb geht beides Hand in Hand. Der Sozialstaat muss genauer und zielgerichteter werden.
Geht das Hand in Hand?
Das ist möglich. Wir sehen das, also ich will ja nur einmal erwähnen, natürlich, der Etat von Hubertus Heil ist mit Abstand der größte. Aber da wiederum ist der Zuschuss, den wir zu Recht geben an die Rentenkassen, der mit Abstand größte Posten. Und ich finde es berechtigt. Leute, die ein Leben lang gearbeitet haben, sollen noch eine angemessene Rente haben. Ich finde, dass wir da einen dringenden Reformbedarf haben. Das ist unbestritten. Aber jetzt zu sagen, na, der Etat ist so groß, da können wir am meisten kürzen, das will ich gar nicht sehen. Auch da muss selbstverständlich
Frau Teuteberg sprach ja davon, genauer hinzuschauen bei den Sozialausgaben.
Ich bin immer dafür, also auch ein Linker weiß doch, dass es auch bei den Sozialausgaben Missbrauch gibt. Aber ich bin dagegen zu unterstellen, dass da der Missbrauch in besonderer Weise groß ist. Wenn wir uns mal anschauen, jetzt nur die reinen Zahlen, Missbrauch in dem Bereich 300 Millionen, Missbrauch bei Steuerhinterziehung 200 Milliarden. Und da finde ich, dass man da vielleicht doch mal etwas mehr hinschauen sollte. Denn da ist auch viel mehr zu holen. Ich bin gegen Missbrauch. Also es gibt, da hoffe ich, keinen
Linken. Ich finde, wir sollten das eine tun und das andere nicht lassen. Wir sollten es gar nicht gegeneinander ausspielen.
Ich spiele gar nichts gegeneinander aus. Ich bin gegen den Missbrauch und ich bin dafür, dass Missbrauch auch geahndet wird. Das gibt es in Deutschland. Aber zu unterstellen, dass die Mehrzahl, und das wissen wir alle, dass bei 97% der Leute, die wirklich auf Sozialleistungen angewiesen sind, es keinen Missbrauch gibt. Ich bin dafür, dass man bei den anderen auch entsprechend agiert. Aber ich bin völlig dagegen, dass das andere aus unserem Gesichtsfeld rausgeht. Wir müssen da viel mehr tun. Und ich sage nochmal, wenn man sich die Summen anschaut, dann gibt es schon eine gewaltige Differenz. Und deswegen sage ich ganz klar, ja, unser Sozialstaat ist ein Standortfaktor. Und zwar ein guter für Deutschland. Und den brauchen wir, den müssen wir verteidigen. Und trotzdem ist völlig richtig, dass wir nicht sagen können, immer mit der Gießkanne rein. Das hat aber auch niemand gesagt. Sondern wirklich präzise hinschauen. Da sind auch Haushaltsberatung eben eine gute Möglichkeit. Aber eben das, was ich wirklich nicht leiden kann, ist, da schauen wir genau hin. Aber wir sagen jetzt mal, also Boris Pistorius, da können wir ruhig noch 10 Milliarden zugeben. Wir schauen da erstmal gar nicht hin, weil das ist ja unsere Verteidigung. Wir haben ja so lange gespart. Das ist oberflächliches Zeug. Ich bin dafür, dass man jedes Rüstungsprojekt sich anschaut. Ich bin, dass man sich anschaut, was da mit der Wehrpflicht passieren soll. Und ich bin dafür, dass man nicht Freibriefe verteilt. Das gilt für alle und das muss genauso im Verteidigungsetat. Und wir haben jetzt schon einen Anstieg, dem werden Sie zustimmen. Wir sind ja hochgegangen wie in keinem anderen Etat. Und wir haben jetzt nach NATO-Kriterien 85,5 Milliarden. Im nächsten Haushalt allein im 14er über 50 Milliarden. Das alles ist der Wahnsinn. Und ich finde, dass da in Deutschland leider eine Stimmung auch entsteht, die sagt, das wollen wir alles nicht mehr. Wir wollen das alles nicht mehr. Und da haben wir eine Aufgabe, mindestens zu erklären, mindestens deutlich zu machen, was auch Ansätze sind. Und da liegen unsere weit auseinander. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist unser beide Aufgaben, dass diejenigen, die weder die FDP leiden können, noch die Linke leiden können, dass die dann am Ende die Profiteure sind.
Das ich bin sehr dafür, weil ich immer für einen sorgfältigen Umgang mit dem hart erarbeiteten Geld der Steuerzahler bin, dass man überall genau hinschaut und nirgendwo einfach nur einen Freibrief erteilt. Einerseits. Nur bei der Verteidigung ist es eben schon so, so sehr wir genau hinschauen müssen, dass das eine klassische Kernaufgabe des Staates ist, für die lange zu wenig ausgegeben wird. Und wenn ich Ihre Rhetorik mal aufgreife, Wahnsinn ist eher, wie sehr wir das vernachlässigt haben, jahrelang. Und ich kann mich da erinnern, vor dem schrecklichen Überfall jetzt Russlands auf die Ukraine, auch an die Rhetorik anderer, bis weit leider in bekannte Politiker, die von Säbelrasseln der NATO oder polnischen Befindlichkeiten Zeiten gesprochen haben, was mich schon gestört hat, schon vor dem 24. Februar 2022. Ja. Also ich finde, unsere Aufgabe ist zu erklären, dass auch Verteidigung, dass eine vernünftige Wehrhaftigkeit auch wichtig ist, um Frieden zu sichern und gerade nicht ein Ausweiten des Krieges zuzulassen und nicht sozusagen sich damit einen schlanken Fuß zu machen und Menschen weiß zu machen, wir könnten da weniger ausgeben und hätten dann mehr für anderes. Mhm. Also ich finde, da gehört auch zur Seriosität zu sagen, was sind auch ganz klar eindeutige Staatsaufgaben und das sind innere und äußere Sicherheit, auch noch einiges mehr, aber das sind die Dinge, warum überhaupt mal Staaten gegründet wurden. Und das ist Aufgabe von Politik, das vermisse ich beim Kanzler übrigens zum Teil auch, Menschen zu erklären, dass gerade weil wir für Frieden sind und für Frieden in Freiheit, wir mehr tun müssen dafür und das nicht anderen überlassen dürfen und auch mit unseren Partnern in Ostmitteleuropa gemeinsam da eine Lastenteilung haben für eine gemeinsame Verteidigungsfähigkeit.
Ja, also ich bin dafür, dass wir in diesem Fall sehr genau das Grundgesetz achten, was da drin steht. Und da hat die Bundeswehr eine klare Aufgabe. Und da sind wir weit von weg in den letzten Jahren gekommen. Und das Problem ist doch, dass auch bei der Bundeswehr völlig falsche Weichenstellungen vorgenommen worden sind. Dass teilweise investiert worden ist in unsinnige Sachen und andere sind vernachlässigt worden. Und niemand ist dagegen, dass auch die Bundeswehr angemessen ausgestattet ist. Nur die Freibriefe, da bin ich strikt dagegen. Und ich bin auch dagegen, dass man sagt, wir geben jetzt der Ukraine noch mal diese Milliardensummen. Und wir werden in 10 Jahren gemeinsam feststellen, oh, das ist aber einiges ganz schön schief gegangen und das ist gar nicht dahin gegangen, wo wir das meinten, dass es hingegangen ist. Das ist mein Problem. Ich möchte, dass wir da offen und ehrlich reden und nicht sagen, Freibriefe. Da kann Boris Pistorius sagen, weil er gerade in Kiew war, ach, wir geben nochmal 7 Milliarden. Nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Und wir müssen genau auch dieses Geld, was bisher hingegangen ist, da müssen wir wissen, was damit geschehen ist. Wissen Sie, ich war in Kiew. Da wurde gerade der Generalstaatsanwalt verhaftet wegen Korruption. Das ist ein Unding. Stellen Sie sich das mal vor, dass das in Deutschland wäre. Undenkbar.
Das ist aber, Verteidigungshaushalt ist aber, kein Alleinstellungsmerkmal der Ukraine, wird aber benutzt,
es gibt viele korrupte Länder in der Welt und Russland ganz weit, gar keine Frage.
Dieses genaue Hinschauen müssen wir überall machen, bei der Entwicklungshilfe und vielen anderen Bereichen.
Da bin ich sehr einverstanden, überall genau hinschauen.
Genau hinschauen und dann kommen wir auch zur Schlussfrage unserer Sendung. Die Schuldenbremse soll ja grundsätzlich zukünftige Generationen vor zu viel Schulden bewahren. Aber ist es letztendlich nicht so, dass die Schuldenbremse heute auch ein Stück weit unsere Stabilität gefährdet? Oder ist es das nicht?
Naja, das Grundgesetz legt ja fest, dass diese Schuldenbremse immer auch ausgesetzt werden kann. Ich bin ein großer Gegner gewesen. Ich bin immer ein großer Gegner der Schuldenbremse gewesen, werde es auch weiterhin bleiben. Man muss ja auch mal fragen, wieso gibt es die in Deutschland und in ungefähr 140 Staaten dieser Welt nicht. Da kann ja sein, dass nicht wir unbedingt richtig liegen. Ich bin aber ein Gegner davon, Schulden zu machen. Aber Schuldenbremse und Schulden machen, da gibt es keine Korrespondenz. Ich finde, dass sich die bisherige Schuldenbremse auf gar keinen Fall bewährt hat. Ich bin dafür, dass man sie zunächst reformiert. Das wird in der nächsten Legislaturperiode geschehen. Und ich bin und bleibe ein Gegner der Schuldenbremse und weiß, dass sie auf absehbarer Zeit im Grundgesetz stehen wird. Da gibt es keine Chance, eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag zu bekommen.
Schuldenbremse soll künftige Generationen vor zu viel Schulden bewahren.
Unbedingt. Ich finde, das gehört zu den Absurditäten unserer Debatten, die auch, glaube ich, manche Bürgerinnen und Bürger nämlich instinktiv spüren, dass ganz viel über zu Recht Fragen des Umweltschutzes, des Klimaschutzes gesprochen wird und von planetaren Grenzen, aber beim Geld so getan wird, als gäbe es kein Morgen und als könne man, hätte man da keine Grenzen. Das ist ein Gebot der Generationengerechtigkeit, eine Erfahrung politischer Klugheit, weil es früher unter anderen Regeln nicht funktioniert hat, die Staatsverschuldung im Griff zu behalten. Und deshalb, sie zwingt uns dazu, unseren Konsum bei konsumtiven Ausgaben auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Das ist dringend nötig. Wir müssen damit jetzt gut umgehen und die richtigen Schlussfolgerungen draus ziehen.
Ich würde sagen,
ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion hier am Tisch. Ich glaube, wir haben viele Felder aufgemacht, die die Spitzenkoalitionäre jetzt in den nächsten Wochen näher betrachten müssen. Anfang Juli oder überhaupt im Juli wird es irgendeinen Haushalt geben, das Kabinett verabschiedet und dann Parlament eben auch verabschiedet werden muss. Das war unsere Sendung zum Haushalt. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Runde und noch einen schönen Abend.